Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 261, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute zu hören sind...
Hallo, hier ist Stefan.
Und Andreas.
Ja, und wir starten wie üblich mit unseren Trailern und Stefan hat uns da heute mal 7 Stück ausgesucht und der erste Trailer Magic Farm. Andreas, wie fandest du den?
Ja, das ist leider gar nichts für mich. Ist bestimmt gut gemeint und hat auch schon so einen gewissen Flair. Aber ich bin nicht so der Satire-Gucker irgendwie und so. Ich weiß nicht.
Also kein Interesse an Fake-Documentaries.
Nee, nicht wirklich. Also reale gerne. Also ist jetzt vielleicht der völlig falsche Vergleich, aber auch so Borat oder so Sachen das hat mich alles immer nie angesprochen. Ja, wie gesagt, es wird immer auf irgendwas dann aufmerksam gemacht, da ist es dann schon gut, aber die Art und Weise oder auch, wie gesagt, gerade Satire ist einfach nicht so mein Fall.
Stefan, wie ging's dir?
Ja, kann ich mich so ein bisschen anschließen. Ich fand den völlig okay für das, was er ist, den Trailer, aber wird es, glaube ich, auch nichts bei mir, muss ich sagen. Also sah jetzt nicht schlecht aus und wie Andreas schon sagte, die Botschaft ist ja erkennbar. Schauspieler sind auch bestimmt ganz ordentlich. Ein paar Bekannte waren ja dabei, aber es ist auch nicht so my cup of tea, sage ich mal. Und dementsprechend, wer es mag, sehr gern. Ist ja auch so eine Movie-Produktion. Irgendwie wird es ja dort dann wohl als erstes auftauchen. Aber ja, nicht so wirklich auch was für mich.
Ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen nicht anschließen. Ich fand es auch ganz okay. War auch ganz, ganz nett gemacht irgendwie. Aber so richtig abgeholt hat er mich dann auch nicht. Wie Stefan schon gesagt hat, ist eine Mubi-Produktion. Keine Ahnung, dass mich irgendwann mal dazu reißt, so einen Mubi-Monat mal einzulegen oder so. Vielleicht dann, aber ansonsten jetzt auch nicht wirklich ein Interesse an Magic Farm.
Ja, das Problem bei Mubi in dem Sinne für mich war eigentlich immer noch mehr als bei anderen. Die haben zwar ihre eigenen Filme, die ja auch dann zur Verfügung stehen, aber der Rest vom Programm wechselt ja auch immer wieder.
Ja.
Das heißt, du müsstest dann tatsächlich auch einen Monat abwarten, wenn du das machen willst, wo halt mehrere Sachen dabei sind, die dich auch interessieren. Ja. Und wenn du Pech hast, schließt er ab und irgendwie 3 Tage später ist aber einer von den Sachen vielleicht schon wieder weg, weil du nicht aufgepasst hast oder so, dass nicht erkennbar war, weil du nicht nachgeguckt hast. Und das ist so immer das, wo ich mir denke, und er ist halt relativ teuer.
Ja.
Von der Gebühr her. Ja, es ist ein kleiner natürlich Dienst und alles und die müssen gucken, wo sie bleiben. Habe ich vollstes Verständnis dafür, aber für das Angebot, was du halt dann im Endeffekt zur Verfügung hast, ist es schon halt vergleichsweise teuer.
Mhm. So ich glaube, die haben die mal 1 Euro im Monat gekostet oder so.
Da haben früher. Die aber auch noch nicht selber produziert. Hatten die halt so einen Backkatalog auch und haben auch ältere Sachen drin gehabt. Und da war es tatsächlich interessant, weil da hast du es auch laufen lassen können, das Abo, und hast immer wieder mal auch einen Film gehabt, wo du gesagt hast, oh cool, den gucke ich mir jetzt an. Ja. Ne? Also, oder auch so eine Retrospektive mal dabei für bestimmte Regisseure, irgendwas.
Ja.
Da war es tatsächlich interessant. Aber seitdem die halt auch irgendwie selber produzieren und so, das dadurch auch meiner Meinung nach ja teurer geworden ist, noch zusätzlich schwieriger.
Mhm. Ja. Gut, kommen wir zu was ganz anderem. Cryptic, ist der eher was für dich, Stefan?
Auf jeden Fall. Also der hat mich angesprochen. Den fand ich ganz nett, so dieses ein bisschen Mindfuck, bisschen Cosmic Horror und ein bisschen Zeitschleife, beziehungsweise war keine Zeitschleife, sondern sie verliert ja nur Zeit irgendwie. Und es fand ich ansprechend, würde ich mir auf jeden Fall angucken, auch wenn es vielleicht nicht der Überflieger wird, aber so von den Farben, von der Art her fand ich den wirklich ansprechend, so als kleineren Film, würde ich im Auge behalten.
Ja, muss ich sagen, fand ich auch ganz interessant, auch von der Optik her, da könnte ich eventuell mal einen Blick riskieren, also war tatsächlich interessant genug. Auch von der Handlung und der Idee her dahinter, dass ich sage, da könnte ich mir vorstellen, den anzugucken, um einfach herauszufinden, was ist Sache, worum geht's.
Ja, mich hat er nicht so wirklich abgeholt, muss ich sagen. Ist aber jetzt auch nicht so unbedingt mein Genre, sage ich mal. Ausgesehen hat er ganz okay, aber nichts für mich. Und ich habe mich die ganze Zeit bei der Hauptdarstellerin gefragt, ob das jetzt Greta Thunberg ist. Die sah irgendwie, sehen sich die irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, fand ich zumindest.
Okay.
Ja. Ja, aber mehr hat mich dann auch nicht interessiert. Also, da bin ich dann auch irgendwie raus. Mich hat er nicht abgeholt. Hm. Gut, wenn wir zu Cryptic nichts mehr haben, dann schauen wir weiter. Barron's Cove, fange ich mal an. Ah, den könnte ich mir vorstellen, den mal auszuleihen oder wenn er irgendwo läuft bei einem Streamingdienst oder so, dass ich da mal reinschaue, weil er durchaus also nichts Neues inhaltlich zu bieten hat, aber durchaus ganz, ganz interessant umgesetzt war da mit diesem Vater, der irgendwie seinen Sohn verliert und dann irgendwie den Sohn von einem zukünftigen Senator entführt, weil der kleine Junge da mit bei dem Unfall von seinem Sohn dabei war und er nicht ganz glaubt, dass es ein Unfall war, wie auch immer. Also das sah ganz nett aus, sage ich jetzt mal. Der, wie gesagt, irgendwo läuft. Ja, könnte ich mir vorstellen, da mal reinzuschauen und vielleicht ist der auch ganz unterhaltsam und spannend.
Ja, muss ich auch sagen. Würde ich mir auch angucken, wenn er bei Prime mit bei ist oder so für 99 Cent Line. Hat mich so ein bisschen von der Art her an diesen Red Right Hand mit Orlando Bloom erinnert. Einfach auch ein kleiner B-Movie Direct-to-Video-Film im Prinzip oder Direct-to-Streaming. Aber doch ein, zwei bekannte Leute dabei und so ein bisschen dieses Rauere. Fand ich also nicht unansprechend. Sah auch nicht so ganz plump aus, sondern naja, er ist ja auch nicht so der mit der weißen Weste und begeht halt ein Verbrechen, also die Entführung, um halt ein anderes Verbrechen möglicherweise aufzuklären. Ist okay. Würde ich mir angucken, kein Geld für ausgeben, aber wenn er mit drin ist, bei Prime zum Beispiel, würde ich mir den durchaus ansehen.
Ja, gibt mir auch so. Also er sah tatsächlich interessant genug aus. Darstellertechnisch auch alles. Auch mal Brittany Snow tatsächlich wieder zu sehen. Und der Junge, den kenne ich auch, der hat bei, wie hieß denn das, in der Netflix-Serie Sweet Tooth hat er den.
Ach, das ist der,
okay. Das ist der, genau. Mhm. Und der hat auch in letzter Zeit, der hat einiges zu tun. Bei Venom war er, glaube ich, dabei. Und wo habe ich ihn noch gesehen? Kokainbär.
Okay. Ja, stimmt, Kokainbär, ja, ne?
Mhm. Schwer beschäftigt.
Ja. Why not?
Ja. Gut. Dann kommen wir zu was völlig anderem.
Mal wieder.
Genau was für Andreas, ja. Heads of State.
Da er schon G20 unbedingt wahrscheinlich gucken wollte und schon dreimal gesehen hat.
Jetzt mindestens, ja. Nein, ja. Also G20 fand ich tatsächlich zu langweilig vom
Du hast
vom
ihn Trailer aber gesehen? Her.
Nein.
Ach so.
Weil ich den Trailer zu langweilig fand. Gut. Aber Heads of State könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil, wenn er ab 12 ist, ich den super mit meinem Sohn gucken kann.
Ja, gut, das mag sein.
Also, das ist eigentlich so, wo ich sage, ja, das könnte passen für einen netten Familienfernsehabend mit viel Action.
Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass Nobody ab 18 war,
weiß ich nicht. Ja, aber es ist ein Prime-Film, wie gesagt.
Stimmt.
Und es sieht ja insgesamt ein bisschen gemäßigter aus.
Ja, also, genau.
Immer gut, er kann natürlich trotzdem immer noch ab 16 sein, das weiß ich jetzt nicht, aber aber nichts auch ohne Sohn könnte ich mir den auf jeden Fall eher vorstellen wie G20, weil G20 war dann ja schon wieder fast zu ernst. So, und ja, ich habe mich auf jeden Fall in der Trailer nicht angesprochen.
PG-13, sagt die IMDb.
Okay.
Also, könnt dann gut passen.
Ja.
Ja, also G20 hat mich auch nicht angesprochen, der hier auch nicht wirklich, aber na, Pest oder Cholera würde ich tatsächlich auch Heads of State gucken. Ja, er könnte ja ganz unterhaltsam sein.
Natürlich ja, ich sag mal,
sieht strunzend doof aus, aber
absolut.
Er könnte flott unterhaltsam sein.
Aber die Chemie zwischen den beiden wirkt auf jeden Fall schon ganz nett, sagen
wir mal. Ja, so, ne? Ja. Und so billig produziert sieht er ja auch nicht aus. Also ist an sich okay, aber ich erwarte jetzt nicht groß was von.
Nein, ganz ach Quatsch. Nein, also da steckt bestimmt null dahinter. Wie gesagt, es ist halt tatsächlich nur so ein, was weiß ich, so Sonntagsfrühstücksfilm, wenn du noch irgendwie müde bist vom Vortag oder irgendwie sowas halt, wo du nicht viel nachdenken willst.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, für mich ist es so ein Film, irgendwann mal gestresst aus der Arbeit kommen und Film auf der Couch, weil da sah dann, also gut wird der sicher nicht sein, aber einfach unterhaltsam und in Teilen dann auch lustig und wie du schon gesagt hast, die Chemie zwischen den beiden scheint ja auch zu passen.
Ja.
Und wenn dann ein bisschen ordentlich Action dabei ist.
Das ist ja das Wichtige, ne? Und die sah auf jeden Fall gut produziert aus. Ja. Ich meine, ist der Regisseur, das ist ja, ich weiß den Namen, wie man ausspricht, weiß ich nicht, Neishaller oder Neishuller, der Russe, der hat der Hardcore Henry und zuletzt, wie schon gesagt, Nobody gemacht. Das ist halt immer so auch so ein bisschen Hit and Miss, weil es gibt echt gute Szenen in den Filmen, aber manches ist halt auch echt zu viel und auch, ich sag mal, so, wie soll ich das sagen, so typisch russisch, ein bisschen so, nicht für unsere Sehgewohnheiten irgendwo gemacht. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie sehr das da jetzt mit reinspielt oder ob er sich am Prime-Markt mehr orientiert hat und ein bisschen zugänglicher geworden ist.
Ja. Hat auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung gehabt als bei
den anderen. Das ganz sicherlich.
Ja, genau. Ich fand es auch noch ganz nett. Jay Quaid spielt ja auch mal mit, den sehe ich ja in letzter Zeit auch häufiger in Companion, Novocaine.
Ja.
Den finde ich auch irgendwie sympathisch. Also das,
ja,
halt
das ist
ein Punkt,
ganz,
wo ich denke,
ganz netter in dem Sinne.
Ja.
Wo war der nicht auf? Nee, Netflix und Film? Nee, das war er nicht. Ich überlege gerade.
Bei The Boys spielt er, glaube ich, mit bei der Serie, aber die habe ich nie geguckt.
Ja.
Aber
nee, wahrscheinlich verwechsle ich ihn da mit diesen,
okay,
mit den Insekten da, mit auch so ein Action Science Fiction Film. Fällt jetzt der Name nicht ein. Aber ja.
Okay.
Nee, egal, ignoriert es einfach.
Zu spät.
Zu spät. Mist.
Ja.
Gut. Wenn wir nichts mehr zu Heads of State haben, dann gehen wir weiter. A Desert. Stefan.
Ach, ist auch so ein kleiner Film. Eigentlich würde ich auch sagen, würde ich mir den anschauen, wenn er mit irgendwo dabei ist. Also mal gucken, wie das auf voller Lauflänge läuft und wirkt, sag ich mal. Aber so fand ich es A wiederum nicht uninteressant, obwohl es jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht zu komplex ist, das Ganze. Aber so von der Atmosphäre her, dieses Wüstensetting, alles ein bisschen schräg, also nicht haha schräg, sondern einfach bisschen angespannt, schräg und so. Fand ich nicht uninteressant. Also dementsprechend würde ich mir den auch angucken. Weiß nicht so ganz, was ich davon erwarten soll, aber neugierig bin ich ein Stück weit.
Ja, geht mir auch so, muss ich sagen. Der hat mich auch irgendwo angesprochen. Bin auch noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll und kann auch ein bisschen natürlich zu viel wieder sein, aber so, wenn der auf dem Level bleibt wie der Trailer, fand ich den tatsächlich interessant. Ein bisschen creepy, also das fand ich ganz, ganz gut.
Ja, eben, so die Mischung vom Trailer, also von der Stimmung her, fand ich reizvoll. Ja,
absolut.
Ja, ich fand den auch nicht schlecht, würde da aber eher dann vielleicht mal eure Stimmen abwarten oder die ersten Stimmen, die es dazu gibt. Sah, wie ihr schon gesagt habt, ein bisschen creepy aus. Die Bilder waren aber ganz toll eigentlich und vielleicht irgendwann mal, aber jetzt so richtig mit Prio auf die Leihliste oder auf die Liste packen. Eher nicht und vielleicht fällt er dann auch einfach irgendwo hinten runter. Aber ganz uninteressant ist er in der Tat nicht.
Ja, fand es auch interessant, so wieder mit dem Film, mit diesen 24 Seconds da.
Ja, das sind
24 Bilder und so. Das war schon. Wenn es sowieso über Film im Film oder Foto im Film, finde ich immer ganz interessant. Von daher, mal gucken, was da am Ende dabei rauskommt.
Ja, gut, dann haben wir noch mal zweimal Action im Programm und der nächste Trailer ist Havoc von Netflix und der ist eigentlich ganz cool besetzt, habe ich mir gedacht. Aber so inhaltlich weiß ich nicht, ist er halt wieder.
Inhaltlich müsste den wahrscheinlich auch.
Gefühlt aus der Netflix-Drehbuch-KI oder so. Also da ist nicht viel dahinter, aber ja, Timothy Olyphant und Forest Whitaker wie heißt sie? Mir fällt der Name nicht ein. Jesse Miley. Ja, genau. Und Tom Hardy natürlich, wie gesagt, Besetzung ist durchaus interessant, aber ich erwarte mal halt von diesen Netflix-Dingern eigentlich nicht mehr viel, mal abgesehen davon, dass ich aktuell ja eh kein Abo habe. Ja. Oder von daher, der wird mich jetzt auch nicht dazu bewegen, eins abzuschließen. Und er hat teilweise auch fürchterliche CGI-Effekte gehabt, da in dieser Autoverfolgung irgendwann mal im Trailer. Also wenn ich Netflix hätte, wäre es so ein Head-of-State-Kandidat, irgendwann mal blöde Action, irgendwann am Abend. Aber ansonsten, nachdem ich das ja nicht habe, bleibt er erstmal außen vor bei mir.
Ja. Naja, bei mir, wie gesagt, ich werde den sicherlich gucken, weil Action passt. Und ja, Regie Gareth Edwards von The Raid und The Raid 2, die waren ja auch ganz okay.
Ja.
Die waren auch nie meine Lieblingsfilme oder so. Ich fand die Action immer ganz in Ordnung, aber wieder auch wahrscheinlich hier halt das Drumherum, ja, nicht wirklich überzeugend und Ähnliches erwarte ich mir von Havoc. Auch so ein, ja, Kaugummi für zwischendurch Kandidat.
Ich erwarte ein Brett. Ganz, ganz einfach ausgedrückt. Trailer hat gerockt, Film wird auch rocken. Nee, tatsächlich, Trailer fand ich cool. Also natürlich erwarte ich da nichts Tiefschürfendes, aber ich warte eine knüppelharte Action, die kriege ich. Weiß ich, weil ich den Regisseur schätze dafür, dass er das liefern kann. Ich bin kein Tom Hardy-Fan, aber dafür kriegt Timothy Olyphant, der immer cool ist, kann ich mitleben. Also ich denke, der wird ganz gut werden. Mal gucken, wie so die Action-Verteilung über die Laufzeit sein wird und Ähnliches. Aber auf den freue ich mich und bin froh, deswegen Netflix zu haben.
Ja, und dann haben wir noch einen Teaser im Angebot zu Predator Badlands, der erst deutlich später im Jahr in die Kinos kommen wird. Stefan?
Ja, interessant, weil er überhaupt mal was anderes ist. Der Regisseur hat auch irgendwie, als dieser Teaser rauskam, dass irgendwie von seinem großen Gamble gesprochen, dass er den Film drehen durfte nach dem Erfolg von Prey, weil er schon anders ist, dass er einen Predator in der Hauptrolle hat und eine Androidin. Andreas schrieb auch schon im Forum relativ viel CGI, an das man sich gewöhnen muss, sehe ich auch so. Hat mich auch so ein bisschen im ersten Augenblick irgendwie an Riddick, Chronicles of Riddick, so ein bisschen erinnert, ganz, ganz bisschen, so von diesen Soldaten oder so und den komischen Pflanzen und einfach Planet und dieser Luftschlitten oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Deswegen ist schon definitiv was anderes als andere Predator-Filme, dementsprechend interessant, grundsätzlich eigentlich auch interessant, wie sich das so über den Film entwickeln wird, ob man mit dem Predator irgendwie mitfühlen, in Anführungsstrichen, kann, wie Elle Fannings Rolle so damit reinspielt, dass die CGIs hoffentlich nicht zu sehr überhand nehmen und solche Sachen. Also ich bin definitiv neugierig, aber nicht umgehauen von dem Trailer. Also ist noch so ein bisschen, könnte so oder so ausgehen. Aber zumindest ist es halt nicht, also ist kein Predator-Film, wie wir sie bisher hatten in dem Sinne.
Ja, aber es ist halt auch nicht immer das, was man eigentlich will, sage ich jetzt mal. Weil wenn dann Leute immer ein bisschen was anderes versuchen, geht es halt oft, sehr oft in die Hose. Weil der eine Predator von, wie hieß er, der auch eher so Buddy-Movie-mäßig war.
Meinst du The Predator?
The Predator war, ja, ich habe gerade überlegt, ob er irgendwie noch einen Zusatz hatte oder so. Der hat ja auch ein bisschen was anderes, Shane Black, versucht. Und das ging ja auch irgendwie in die Hose. Von daher, wie du schon sagst, das ist definitiv für mich ein bisschen zu viel CGI. Und es ist halt auch, das Tolle war halt immer so, dass der Predator halt immer so als Bedrohung war, weil er auch im Hintergrund war, so ein bisschen. Und wenn du den halt als Hauptperson da mit drin hast und ihn sozusagen permanent siehst, dann hat es halt plötzlich nur noch was von irgendeinem ollen Alien. Und ob das ist, was die Zuschauer wollen oder ob das gut werden kann, ist definitiv abzuwarten. Ja, es kann natürlich trotzdem interessant werden als Sci-Fi-Action-Film, ja. Aber als Predator habe ich so ein bisschen Zweifel. Und wie gesagt, auch durch die Optik von dem, weil ja auch das Gesicht oder die Maske ja sehr nach CGI aussah. Wenn du das halt den ganzen Film dann so hast und dann bin ich ganz ehrlich, die Farbe ein bisschen komisch von so lila-mäßig, woher das jetzt plötzlich kam, keine Ahnung, ob das irgendwie zeigen soll.
Von, hey, von
das
den ist, Blüten, die er kaputt gemacht hat, die waren auch so lila.
Ja, und vielleicht ist es auch so eine Jugendsache, dass die dann erst rauswachsen. Aber die Predators, die man halt bis jetzt kennt, waren halt eher so badass und eher so, ja, so
grün-gräulich.
Grün-gräulich und schädelmäßig, so, weil, so, ja. Ne, so eher so, hey, du hast hier einen richtigen Skull mit den Zähnen und allem. Ah, das, also, schwierig für mich, muss ich sagen. Ich mag Predator wahnsinnig gerne. Fand Prey echt toll, dass das mal irgendwie so einfach von der Idee her, aber Badlands, puh, schwierig. Ich bin noch zurückhaltend, sagen wir so.
Vor allem, weil man sich ja auch den Predator wieder in den Titel gesetzt hat.
Ja.
Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz so skeptisch wie du. Ich fand's ganz interessant. Natürlich auch die CGI, aber wie schon erwähnt, das ist ja noch ein bisschen Zeit hin, bis es dann bis es in die Kinos oder bis es in die Kinos kommt und ich lasse mich dann auch gerne überraschen. Prey mochten wir ja alle sehr gerne. Von daher hat er erstmal irgendwie was gut, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu.
Aber ja, also.
Ich bin halt nur so kritisch, weil ich es halt Predator einfach mag, weißt du so, und dann bist du natürlich auch eher so, oh, ich weiß nicht so, ich hoffe natürlich also, trotzdem.
Weil Predator, also wie du schon gesagt hast, das ist halt normalerweise, ist der halt mit seiner Tarnvorrichtung irgendwie aus dem Hinterhalt immer angegriffen oder so und jetzt dann halt hier da quasi ohne Helm und ohne Tarnvorrichtung oder so. Ja. Kann jetzt dem Teaser geschuldet sein, wer weiß, was sonst noch
natürlich, in dem klar.
Film vorkommt, aber der Teaser hat jetzt zumindest sah so aus, wie wenn der Predator die ganze Zeit ohne Maske eben unterwegs ist oder ein Großteil ohne Maske und Tarnvorrichtung. Ja. Von daher, gespannt bin ich auf alle Fälle. Im Blick riskieren werde ich auch auf jeden Fall. Aber jetzt so ist er richtig gepackt hat er mich noch nicht. Da war irgendwie, Prey ist irgendwie schon eine Hausnummer gewesen.
Absolut.
Dahingehend.
Ja.
Dann wäre es das für diese Ausgabe mit unseren Trailern und wir gehen weiter zu unserem Last Scene und da wird Stefan heute anfangen.
Ja, ich habe mir Pet Sematary Bloodlines angeguckt. Film der Friedhof der Kuscheltier-Reihe, sage ich mal. Es gab ja damals die Erstverfilmung des Stephen King-Romans im Jahr 1989, dann kam die Fortsetzung, 92 war das, und dann ein Remake, 2019 war das, glaube ich. Das Remake fand ich ganz okay, ich war noch nie ein großer Fan der Erstverfilmung. Den zweiten Teil fand ich, war immer so ein Guilty Pleasure, war einfach so mega düster, brutal und er hatte Clancy Brown, der durchgedreht ist. Das war schon ganz cool irgendwie. Ist natürlich kein guter Film, aber auf eine schräge Art sehenswert, meines Erachtens. Sprich, diese Reihe konnte mich noch nie so richtig packen. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Neuverfilmung absolut solide. Und Bloodlines ist jetzt ein Prequel. aus dem Jahr 2023, was grob an die Neuverfilmung anschließt. Natürlich sind die Figuren dieselben, aber vom Stil her ist die Orientierung zur Neuverfilmung da. Zum Beispiel, dass es wieder diese Tiermasken gibt, die die Kinder tragen und sowas. Angesiedelt im Jahr 1969 lernen wir da die Vorgeschichte von Judd Crandall kennen, diesmal gespielt von Jackson White. Er ist ein Jugendlicher, der auf jeden Fall aus der Stadt raus möchte, in der Kleinstadt, wo auch bisher Ludlow, dieser Friedhof im Wald liegt und so weiter. Und aus dieser titelgebenden, also aus dieser Kleinstadt will er unbedingt raus, zusammen mit seiner Freundin Norma. Und er wäre so der Erste aus seiner Familie, der endlich mal rauskommt. Aber ja, schafft er nicht. Wissen wir zwar aus der Neuverfilmung schon, weil er da ja als alter Mann zugegen ist oder älterer Herr. Aber warum er nicht rauskommt, ist nämlich Folgendes. Zuerst fahren sie los, aber dann rammen sie einen Vogel, hätte ich was gesagt. Und als sie dann aussteigen, werden sie vom Hund angeknurrt. Der Hund gehört Bill Baterman, gespielt von David Duchovny, ein ansässiger Farmer aus der Gegend. Und ja, da jeder jeden kennt, sagen, okay, wir bringen den Hund kurz zurück. Dort stellen sie fest, dass Batermans Sohn aus dem Vietnamkrieg zurück ist. Aber wie wir schon aus dem Prolog wissen des Films, ist er nicht mehr so ganz derselbe und wurde in dem Friedhof beerdigt und ist jetzt auch wieder zurück. Auf jeden Fall passiert was. Der Hund fällt Norma an. Sie muss ins Krankenhaus, da ein paar Tage bleiben. Deswegen kommt er auch nicht los aus der Stadt. Währenddessen ist aber Timmy Baterman, also der Ex-Soldat, jetzt Zombie, kann man fast sagen, ja, auch noch dort und merkwürdige Dinge fangen an im Ort zu geschehen, sage ich mal. Merkwürdige Dinge, die man so ein bisschen aus der Friedhof der Kuscheltierreihe schon kennt. Sprich, es werden Menschen umgebracht und ähnliches. Und ja, so ein bisschen amerikanische Ureinwohnergeschichte ist da auch mit drin. Der Judson war nämlich auch in so einem kleinen Freundeskreis. 3-4 Leute waren das, 3-4 Jugendliche, einfach so ein bisschen typisch Stephen King, will ich sagen. Aber da ist halt Manny dabei, der ist halt ein amerikanischer Ureinwohner, seine Schwester ist hier auch, die träumt halt auch davon, aus dem Ort rauszukommen. Sie ist Künstlerin, hat aber auch ein paar Albträume, weil sie auch so ein bisschen hippie-mäßig angehaucht ist und auch ein bisschen Pott raucht zwischendurch, kann man sagen. Ja, also inhaltlich nicht viel Neues, aber gut, die anderen haben jetzt auch nicht so viel hergegeben. Regie war von der Debütantin Lindsay Allison Beer. Die hat auch das Drehbuch geschrieben, was eigentlich ganz interessant und nett ist, dass zumindest beides in einer Hand da war. Leider habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie nicht so die Richtige war, um einen Horrorfilm in dem Sinne hinzukriegen. Vom Drehbuch her fehlt es einfach dem Ganzen so ein bisschen an emotionaler Tiefe von den Figuren her. Es ist alles so ein bisschen oberflächlich, zieht es einem an einem vorüber, wie halt viele Horrorfilme, aber ohne einen wirklich irgendwie emotional zu packen. Zumal man halt auch weiß, dass der Hauptdarsteller nicht stirbt, halt Prequel, die übliche Geschichte. Man weiß, dass er im späteren Film noch dabei ist. Und im Sinne von, dass sie vielleicht nicht optimal geeignet war für einen Horrorfilm, ist einfach, ist alles ganz okay und solide gemacht, fraglos, aber irgendwie so das letzte Quintchen Atmosphäre rauszuzupfen oder wirklich spannende Szenen zu arrangieren, geht dem ja ab. Das fehlt da irgendwo. Ich fand es auch ein bisschen, naja, schade will ich nicht sagen, aber man hätte auch mehr aus der Vietnam-Thematik mal rausholen können, dass das ja nebenbei läuft. Es sind definitiv ein paar Punkte drin, die da interessant drauf anspielen. Zum Beispiel, dass der Vater von einem Jungen immer dem örtlichen irgendeiner Behörde Geld zusteckt, damit sein Sohn nicht eingezogen wird. Wie gesagt, der Timmy kommt traumatisiert und dann irgendwann auch tot aus dem Vietnamkrieg zurück. Die beiden Hauptdarsteller, also Judson und Norma, wollen raus aus der Stadt, um dem Friedenskorps beizutreten, um eben diesem Kriegstreiben in Anführungsstrichen entgegenzuwirken und so. Das ist alles ganz nett drin, aber es ist halt oberflächlich, das Ganze. An sich ist der Film von den Locations her völlig okay. Er hat tatsächlich auch eine ganz nette, interessante Nebendarstellerriege. David Duchovny spielt mit, schon wie erwähnt. Pam Grier ist dabei. Henry Thomas, den man ja auch aus verschiedenen nicht nur E.T., sondern auch Stephen King-Adaptionen kennt. Samantha Mathis ist dabei, einer meiner Jugend-Crushs aus Pump Up the Volume. Ja, die spielen so Nebenrollen, aber die geben alle auch nicht viel her. David Duchovny wirkt irgendwie sehr schlafwandlerisch in seinen Szenen. Ich weiß nicht, ob er die Figur einfach so komisch angelegt hat, aber der wirkt irgendwie so, als wäre er, hätte er vielleicht auch irgendwas geraucht vor dem Dreh oder so. Samantha Mathis wird völlig verschenkt, weil sie einfach nur die Ehefrau von Henry Thomas spielt und einfach da ist. Die jugendlichen Hauptdarsteller oder die in Anführungsstrichen jugendlichen Hauptdarsteller, die Darsteller sind natürlich schon in ihren 20ern. Jackson White, Natalie Ailind und Forrest Goodluck zum Beispiel sind okay, sind so B-Movie okay halt, ne? Reißen aber einen auch nicht wirklich mit. Einige Härten sind vorhanden, ein paar nette Einfälle sind auch vorhanden, zum Beispiel, dass das Ende in so einem Tunnelsystem unter der Farm spielt, einfach weil Timmy das im Vietnamkrieg sich so ein bisschen abgeschaut hat, Tunnel zu graben oder beziehungsweise vom Vietcong her, das war okay. Aber auch da hätte man die Atmosphäre einfach mehr melken können. Es sind, fällt mir gerade auch ein. Er ist nicht unambitioniert, will ich sagen, weil mitten in dem Film gibt es plötzlich noch eine Rückblende ins Jahr 1674, als die ersten Settler und Indianer auf diesem verfluchten Gebiet zusammenkamen oder aufeinander trafen und da auch das Böse erstmalig von dem Grund und Boden in Erscheinung trat. Es ist tatsächlich nicht uninteressant, ist sehr einfach nachgestellt worden, weil sie definitiv ja nicht das Budget dafür hatten. Aber fand ich halt von der Idee her ganz, ganz amüsant, dass sie gesagt haben, jo, wir machen es trotzdem. Es sieht nicht scheiße aus, aber es ist halt so, ja, man trifft sich im Wald so ungefähr und auf einer Lichtung mit ein bisschen brennendem Holz im Hintergrund, wo man Ford war. Was das Gute ist, es ist nicht zu viel CGI dabei. Klar gibt es ein paar CGI-Dinger, aber nicht zu störend meines Erachtens. Da bin ich ganz Schlimmeres gewohnt, hätte ich fast gesagt, gerade im B-Film-Bereich. An sich wirkt es einfach wie so ein solides, aber nicht gerade überwältigendes DTV-Sequel, wie es halt schon viele gab. Nicht von den schlimmsten Fällen, die es gibt, ausgehend, sondern einfach, es ist halt so ein zweitklassiges Dingens, was bisschen interessant ist, aber auch so ein bisschen nicht gut im Sinne von Friedhof der Kuscheltiere, der ja nicht so ausgerichtet war, dass dieser Film gerade im letzten Drittel ziemlich actionreich wird und eigentlich wie so ein klassischer Slasher daherkommt. Es sind mehrere, die untot sind, in Anführungsstrichen, oder nicht nur in Anführungsstrichen, sondern die sind ja auch irgendwo untot, aber die beerdigt wurden und wieder da sind. Und halt es wirkt wie ein Slasher. Es gibt eine Krankenhaussequenz, wo auch ein untotes Mädel ein anderes Mädel jagt. Ist sehr slashery, sage ich mal. Und wie gesagt, unten da in den Katakomben oder beziehungsweise in den Tunneln, wollte ich sagen, während oben das Gebäude brennt, ist halt auch mehr Action drin als in den anderen Filmen. Und das passt vielleicht nicht so ganz zu Friedhof der Kuscheltiere in dem Sinne, aber macht es halt auch nicht ununterhaltsam, weil es passiert ständig was. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt ein Film, der so ein bisschen sehr oberflächlich arbeitet und mehr Action- und Slasher-Elemente aufweist, dementsprechend ein bisschen vergleichbar ist mit Teil 2. Ist für mich nicht ganz so unterhaltsam wie Teil 2, kein so eine Art Guilty Pleasure wie der Film für mich markiert, aber jetzt auch keine Vollkatastrophe. Gute 4 von 10 von mir. Nicht wirklich eine Empfehlung, aber gibt wesentlich Schlimmeres da draußen und ist an sich okay und nicht schlecht produziert. Definitiv nicht. Ist auf Paramount Plus verfügbar. Ich habe tatsächlich zur britischen Blu-ray gegriffen, weil ich auch schon die anderen Friedhof der Kuscheltiere bis auf das Original im Regal stehen habe und deswegen wollte ich den auch gern haptisch auf Scheibe haben. Aber wie gesagt, sonst Paramount Plus hat den im Programm. Ist auch eine Paramount Plus Originals Produktion, muss man auch sagen. Sollte wahrscheinlich zuerst in die Kinos kommen, aber ist denn als Original erschienen. Ja, Interesse irgendwie dran, eurerseits?
Nee, ich habe außer dem Originalen nie einen gesehen und ich fand auch das Original schon nicht wirklich gut.
Ich habe auch das Original nicht gesehen. Naja. Bin ich da raus.
Gut. Ja, das war dann mein Last Scene für diese Woche.
Ja, dann vielen Dank und dann gebe ich weiter an Andreas.
Jo, danke schön. Ich habe mir ein beliebtes Genre angeguckt und zwar ein Siege-Movie. Ich glaube, die Mutter aller Siege-Movies, die irgendwie jeder kennt, ist Assault on Precinct 13. hier haben wir es auch mit einer Belagerung einer Polizeistation zu tun. Deputy Tabby Temple, gespielt von Nikki Amuka Bird, die könnte der ein oder andere aus Old und Knock at the Cabin kennen, spielt hier die Polizistin, die nicht ihren besten Tag hat, sagen wir es so. Sie hat eine ziemliche Fußverletzung, humpelt irgendwie nur durch die Gegend, ist degradiert worden, weil sie leider einen Sohn hat, der ein bisschen in den, ja nicht Drogensumpf, aber ein bisschen so nebenbei mit Drogen gedealt hat und den sie dann zu schützen versucht und dabei eben mit Obrigkeiten in Kontakt kam und sie deswegen jetzt nicht mehr Leiterin der Station ist. Sie macht aber das Beste draus und will ihre Kollegen unterstützen und hält sozusagen die Stellung in der Station. Damit ihr Sohn nicht auf dumme Ideen kommt, hat sie auch ihn mit auf die Station gebracht und um ihn auch praktisch ein bisschen an der kurzen Leine zu halten. Während sie in der Station ist, gibt es einen Anruf, ein Mordfall hat sich wohl zugetragen und die Kollegen sind unterwegs. Und gleichzeitig wird noch ein ja nicht so ganz netter Herr eingeliefert, der seine Frau verprügelt haben soll. Und sie muss sich also damit auseinandersetzen, während sie die Station überwacht. Und plötzlich ist es so, dass ein Techniker kommt, der was überwachen soll, weil es wurde nämlich eingebrochen in die Asservatenkammer und er soll Sachen reparieren, kam auf Empfehlung von einem der Kollegen. Dieser Kollege ist auch unterwegs und meldet sich dann über Funk und teilt der Tabby mit, dass der Techniker leider abgesagt hat, was natürlich dann eindeutig macht, dass der Herr in der Asservatenkammer nicht der ist, der zu sein scheint. Und ab da entspinnt sich dann das klassische Siege-Muster. Sie schafft es, ihn vor die Tür zu bringen und wird dann mit von ihm und anderen Menschen von draußen belagert und beschossen. Gleichzeitig versuchen natürlich die Kollegen, die vor Ort an einer Stelle waren, wegen dem Mordfall, der dann doch keiner war, und sie schnell rausstellt, dass sie ja da sozusagen hingelotst wurden, schnellstmöglich zurückzukommen, um Tabby zu unterstützen. Wie man hört an der Story, nicht viel dahinter, aber das haben eigentlich die wenigsten Siege-Movies. Der hier kann punkten mit, ja auch gleichzeitig dem, was die anderen Siege-Movies ausmacht. Kurze Laufzeit, gute Action, ordentliche Darsteller, gut inszeniert und auch mit ein paar netten Ideen, wie zum Beispiel, dass Tabby, ihre Kollegen auch über eine Cam im Polizeiauto sieht und mit ihnen sprechen kann, was ganz auch eine nette Idee war. Und natürlich muss sie ihren Sohn beschützen, was die Gefahr etwas erhöht, auch wenn es jetzt nicht eine super innovative Idee ist, aber es hilft dabei, die Spannung noch ein bisschen anzuheben. Und ansonsten ist jetzt nicht mega blutig oder irgendwas, gibt ein paar Schusswunden. Aber das ist insgesamt super inszeniert. Größtes Plus ist tatsächlich die Hauptdarstellerin Nikki Amuka Bird, die da der Tabby echt ein gutes Profil gibt und den Film auch einfach unterhaltsam gestaltet. Und ich hatte definitiv eine ziemlich ordentliche Zeit damit. Es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist spannende, gute Unterhaltung. Und von daher würde ich da auch eine 7 von 10 oder eine 3,5 von 5 vergeben für Jericho Rich. Übrigens, soweit ich mitgekommen habe, sogar eine britische Produktion und ein Erstlingswerk vom Regisseur.
Ja, klingt nicht uninteressant. Irgendwie hatten wir, glaube ich, den Trailer mal im Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
genau, und waren eigentlich alle so, dass wir gesagt haben, ach, der sieht ganz ordentlich aus.
Genau, dementsprechend werde ich mir den bestimmt auch mal angucken.
Ja.
Klingt also auch gut, was du so erzählt hast.
Ja, ich hatte mir jetzt bei der 99-Cent-Aktion bei Amazon Prime wieder geliehen. Wo der eventuell noch kommt oder nicht, weiß ich leider nicht. Also da habe ich nichts mitbekommen. Aber ist eigentlich so ein Titel, wo man sagen kann, ach, der taucht bestimmt irgendwo mal auf.
Ja, glaube ich auch.
Ja, klang auch ganz unterhaltsam. Also kann man auch vorstellen, den mir irgendwann mal anzuschauen. Vielleicht taucht er auch noch mal in der Amazon-Aktion auf. Oder
bestimmt.
Ist dann im Stream vielleicht auch mal erhältlich.
Und ja, also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwann ins normale Prime wechselt, wenn jetzt nicht irgendwie ein Studio dahinter ist. Aber soweit ich weiß, ist es auch eher irgendwie so kleinere Studios, die den in Summe produziert haben. Und die verkaufen ja ganz gerne mal auch an den Streamingdienst, um ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja. Nö, aber klang alles sehr vernünftig und unterhaltsam und ja, durchaus mal so ein Kandidat für mich.
Genau. Also hat auch, wie gesagt, insgesamt auch gute Wertungen bekommen, so in dem Bereich, den ich auch gegeben habe. Also bin da nicht alleine.
Gut, gut. Ja, dann vielen Dank dafür und dann darf ich an dieser Stelle weitermachen und ich habe mir Deep Blue Sea mal wieder angeschaut von Renny Harlin, unter anderem deswegen, weil es von Arrow Video jetzt eine schöne 4K-Veröffentlichung von dem Film gab und die ist bei mir im Player gelandet. Ja, worum geht's? Auf einer Forschungsstation mitten im Pazifik reichern oder manipulieren Wissenschaftler das Gehirn von Haien, um ein Heilmittel für Alzheimer zu finden. Und als einer dieser Haie eben ausbüchst aus der Forschungsstation und eine Segeljacht mit Teenagern oder jungen Leuten angreift, bekommt davon natürlich auch der Pharmakonzern, der hinter dieser Forschungseinrichtung steht, Wind davon und schickt mit Samuel L. Jacksons Charakter Russell Franklin einen Aufpasser quasi zu der Station, der einfach da mal nach dem Rechten sehen soll und natürlich, wie es der Zufall so will, bricht in dem Moment auch ein Sturm über die Forschungsstation herein und die Genmanipulation der Gehirne der Haie ist natürlich auch so ein Faktor. Die Haie sind furchtbar intelligent geworden und nutzen die Gunst der Stunde, in gezielten, koordinierten Angriffen die Crew der Forschungsstation anzugreifen und möglichst dieser zu entkommen. Ganz cool besetzt mit Thomas Jane, Saffron Burroughs, Samuel L. Jackson hatte ich schon genannt, Michael Rappaport, Stellan Skarsgård, LL Cool J, alles so Namen, die man kennt. Und für mich ist Deep Blue Sea so ein Film, der halt einfach irgendwie Spaß macht. Ich habe den über die Jahre x-mal gesehen. Ich habe immer wieder Spaß beim Anschauen, er unterhält mich, ist nicht perfekt, er hat so ein paar Probleme, insbesondere auch, was die Größenverhältnisse der Haie so betrifft, ab und zu sind sie riesengroß, ab und zu sieht man sie dann nicht im hüfthohen Wasser, wenn sie durch die Forschungsstation quasi schwimmen, die irgendwann im Laufe des Films auch geflutet wird und sie da die Jagd auf ihre Opfer machen. Das ist so ein bisschen inkonsequent. Die CGIs sind auch furchtbar, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Wo gut funktioniert, ist immer dann, wenn sie Animatronics für die Haie verwenden. Da ist er echt solide und gut, aber die CGI-Effekte sind einfach nur schlecht, insbesondere auch bei der Samuel L. Jackson Szene. Das ist einfach grausam teilweise anzuschauen, tut der Unterhaltung aber irgendwie auch keinen Abbruch, was zum einen an der ganz coolen Besetzung liegt und zum anderen und zum Großteil, glaube ich, auch einfach an dieser unglaublich coolen Forschungsstation, die da als Location gebaut wurde und wo dann diese Ereignisse drüber hereinbrechen, die ist einfach mega meines Erachtens, wie sie das irgendwie im Produktionsdesign hinbekommen haben. Einfach so ein alter U-Boot-Bunker zum Aufladen und Auftanken von U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg, der da zu dieser Forschungsstation umfunktioniert wurde, und es sieht einfach so mega cool aus und ist auch ohne CGIs irgendwie entstanden, sondern die hat man da richtig nachgebaut, und das sieht man dem Film einfach an. Und wie gesagt, über die Jahre habe ich den immer wieder mal im Player gehabt, jetzt eben zuletzt auch in 4K, und er macht mir immer noch Spaß. Ich würde den mit 7 von 10 tendenziell sogar mit einer leichten Tendenz nach oben bewerten. Im Allgemeinen schneidet er nicht so gut ab, aber ich glaube, bei euch beiden findet der durchaus ja auch Anklang.
Ja, wer den nicht gut findet, hat keine Ahnung von Filmen. Nein, natürlich. Also ich kann das komplett unterschreiben. Der ist so ein Guilty Pleasure einfach. Der ist schön dumm. Er ist nicht perfekt, ja, aber für die Zeit und ist einfach eine gute Unterhaltung.
Ja, ist ein typischer Rennie Harlan-Film aus der Zeit, als er noch gute Filme gemacht hat. Also der ist schnell, also der hat keine lahmen Stellen drin. Ja. Der bietet Eye-Candy und er ist dumm. Und hat ein paar coole Schauspieler, wie du selbst sagst, die da durchs Bild laufen, ein paar schlechte CGI-Effekte. Aber ich mag den halt auch. Ich mochte den schon immer. Und ist ein cooler Film irgendwo. Müsste ich mir auch mal wieder anschauen.
Jo. Die 4K Blu-ray, ganz in Ordnung. Dolby Atmos-Ton gibt's auch. Rumpelt und kracht dann ordentlich auch, wenn der Sturm hereinbricht und wenn die Station geflutet wird. Also das macht dann auch in 4K ordentlich Spaß und kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, 7 von 10 von meiner Seite. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein mit unserem Last Scene. Und dann kommen wir zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns dieses Mal City of Darkness angesehen. Und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
Ja, das werde ich. Und zwar geht es um Chan. Der ist Einwanderer aus China nach Hongkong, ist dort frisch angekommen, beziehungsweise dorthin geflüchtet und versucht jetzt sowohl über die Runden zu kommen, als auch an einen Pass zu kommen. Er verdient sich so ein bisschen Geld damit durch illegale Kämpfe und hofft dadurch in der Unterwelt einen gefälschten, aber gut gefälschten Pass zu bekommen, um halt da legal in Anführungsstrichen Fuß fassen zu können in Hongkong und so weiter. Eines Tages gerät er an den Triadenboss Mr. Big. Und der möchte ihn eigentlich ganz gern für seine Organisation gewinnen. Das lehnt er jedoch ab. Und trotzdem bietet Mr. Big ihm an, einen Ausweis für ihn zu machen, denn er ist für gefälschte Ausweise halt nun mal da mit seinen Triaden. Und dementsprechend übergibt Chan ihm das Geld, was er hat, findet aber kurz danach heraus, als er den Ausweis abholen will, dass Mr. Big ihm das doch wohl übel genommen hat, dass er nicht für ihn arbeiten wollte und ihm einfach einen ganz schlechten Pass gezimmert hat und ihm natürlich auch keinen Refund, also kein Geld zurückgeben will. Dementsprechend angepisst ist Chan, rennt drauf los. Er ist in dem Lagerhaus, wo auch die ganzen illegalen Geschäfte quasi zusammenkommen von Mr. Big. Und auf dem Weg raus schnappt er sich halt auch einen Sack mit Geld. So denkt er jedenfalls. Es stellt sich aber später noch heraus, dass es kein Geld ist, sondern Drogen. Er wird auf jeden Fall gejagt quer durch die Stadt und verläuft sich in Anführungsstrichen in die Walled City nach Kowloon. Die Walled City ist halt ein großer, abgetrennter oder ziemlich abgeschotteter Häuserblock. Da sind eigentlich mehrere Blöcke, die vereint sind, in einem Gewühle aus Menschen, zusammengezimmerten Häusern, wo auch illegal gebaut wurde, alles übereinander und das quasi so dicht, dass es halt wirklich wie eine ummauerte eigene Stadt gilt, in der natürlich auch das Verbrechen floriert und sich die Polizei kaum reinwagt. Aber auch Mr. Big und seine Leute wagen sich da nicht herein, denn das Ganze ist ja sozusagen der Bezirk von einem anderen Gangsterboss, Cyclone genannt, der dort quasi regiert. Mit dem gerät Chan auch eingangs so ein bisschen aneinander. weil er ja auch dort nicht ganz willkommen ist, weil er Ärger bringt und die wollen eigentlich auch keinen Ärger haben. Er hat auch Drogen reingebracht, die ihm nicht gehören, sondern einen anderen Boss und ja, dementsprechend ist er da zwar nicht wirklich willkommen, aber man duldet ihn dort, ne, weil die Walled City nimmt jeden auf sozusagen und mit der Zeit nach und nach ja, gibt es eine Annäherung, sage ich mal, zwischen Chan und Cyclone. Der bietet ihm auch die Möglichkeit, dort zu arbeiten, verschafft ihm so einen Job als Auslieferungsbote und ähnliches. Auch in der Küche arbeitet er und so ähnliches. Und durch seinen Ehrgeiz und so weiter verfestigt sich das Ganze. Nichtsdestotrotz gibt es noch verschiedene andere Plotstränge, die laufen über die Rückkehr von, also beziehungsweise die Rückübergabe der Briten von Hongkong an China, was dann auch aus der Walled City werden wird, weil das halt so als Verbrechenshochburg und Schandfleck gilt, dass das perspektivisch das ganze Viertel eingerissen oder abgerissen werden soll, spielt da mit rein. Eine alte Rachegeschichte gibt es auch noch, ein anderer Gangsterboss, dessen Familie wurde umgebracht von einem Killer und der möchte, obgleich der Killer schon tot ist, auch natürlich, dass dessen Familie stirbt. Da gibt es auch ein paar Verstrickungen, die ich hier nicht spoilern werde. Ja, und letztendlich kommt es zu einem Bandenkrieg in dem Sinne, beziehungsweise es wird versucht, die Walled City zu übernehmen. Die Leute von Mr. Big plus X, sage ich mal, auch um das nicht zu spoilern, wollen die Stadt übernehmen. Ihnen gelingt das auch. Und zusammen mit Cyclone, ja, Chan will ihn schützen, beziehungsweise für ihn kämpfen. Und es bildet sich auch eine kleine Gruppe aus Freunden, die alle Cyclones, ja, Organisationen angehören, die sich aber halt wie Brüder zusammentun. Und das ist Chan natürlich auch wichtig, weil er als Weiser aufgewachsen ist und er fühlt sich dort zu Hause und dort hat er Brüder. Und ja, das gibt ihm Grund zu kämpfen. So viel zu den Inhaltsangaben.
Ja, vielen Dank dafür. Andreas, möchtest du deine ersten Eindrücke zu City of Darkness schildern?
Kann ich gerne tun. Regie hat Soi Chiang geführt, der uns, denke ich, ganz gut bekannt ist, weil wir vor nicht allzu langer Zeit in Ausgabe 235 seinen Film Limbo besprochen haben, der bei uns, glaube ich, alle ganz gut wegkam. Und ja, der auch optisch ziemlich interessant und gut war und auch schon, wie soll ich sagen, ja, die Stadt als fast schon als Darsteller hatte. Und Ähnliches haben wir hier mit der Walled City als Teil der Inszenierung. Wobei ich auch hier vorwegnehmen muss, dass er natürlich nicht ganz so gut wirkt wie in Limbo. Limbo hat natürlich da schon ein sehr, ja, Alleinstellungsmerkmal, vielleicht nicht, aber da hat er die Latte schon relativ hoch gesetzt. Hier ist das Problem so ein bisschen für mich, dass diese Walled City natürlich nicht mehr existiert. Die wurde irgendwann, helft mir mal, was war das für ein Jahr?
93,
ne, genau. Eingerissen und dem Erdboden gleich gemacht, weil natürlich viel Kriminalität und so weiter und Platz für neue tolle Grundstücke auch in China natürlich an erster Stelle stehen.
Und da einen kleinen Einwand zu bringen, da wo die Walled City stand, ist jetzt ein Park.
Okay. Genau, ich wollte es auch gerade sagen.
Weil nur ein Park, nur ein Park, das ganze
das
Stück?
Ist, glaube ich, ja. Okay. Das ist alles ein Park.
Okay, na dann nehme ich das zurück.
Aber ich glaube, der Gedanke war natürlich, dass sie zuerst da irgendwie Häuser hinbauen wollten.
Ja, ich denke mal, aber vielleicht eher, dass einfach die Kriminalität da einfach, ne, also, wegkommt. Und ja. Das natürlich kein gutes Aushängeschild nach außen ist. Ich glaube, das wird so eher im Vordergrund gestanden haben. Aber egal. Dadurch, dass die aber nicht mehr existiert, ist halt schon, ich sage jetzt mal, wenn sie von außen zu sehen ist, einfach alles CGI und das wirkt nicht immer gut. Es ist zweckmäßig und okay, aber nimmt so ein bisschen vom Flair. Innen drin ist natürlich dann alles eher so, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig gesehen habe, halt ein bisschen so, ja, studiomäßig aufgebaut und zweckmäßig auch hier alles gut. Und die Enge kommt trotzdem gut zum Tragen, die Menschen da haben und wie sie aufeinander sitzen. Darstellertechnisch hat Soa Chang natürlich irgendwie ziemlich viel aufgefahren. Wolfgang wird da noch ein bisschen mehr zu wissen, aber mit Louis Koh, Sammo Hung und Richie Chen definitiv ja Altmeister des Hongkong-Kinos mit an Bord. Und im Endeffekt ist es schon eine kleine Hommage an die alten Filme, was sich in diversen, wie soll ich sagen, Begebenheiten dann auch widerspiegelt, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Und insgesamt, um jetzt auch nicht in einen zu langen Monolog zu verfallen, ordentlich inszeniert, nicht so gut wie bei Limbo natürlich von der Stadt her, aber als Ersteindruck für mich definitiv unterhaltsam.
Ja, ich sage einfach mal was zur Stadt, um da mal anzusetzen. Klar, natürlich, wie du selbst sagst, muss er ein CGI sein oder so. Was ich so ein bisschen schade fand, also was heißt schade, ich kann die Entscheidung der Macher verstehen, aber ich fand es trotzdem schade, ist eigentlich, obwohl es natürlich von den Lebensverhältnissen schlimm war, ist oder so, nicht so schlimm rüberkam, finde ich. Also ja. es war jetzt nicht so, dass das Sünden-, Armuts-, Drecksloch-, Hellhole sozusagen, wie wahrscheinlich die Wall City real deutlich mehr war oder wie es teilweise ja auch in Limbo rüberkam, also vom zeitgemäßen Hongkong, hat er ja da, indem er einfach bestimmte Straßenzüge gefilmt hat und da irgendwie Dreck und so hat, eine ganz andere Atmosphäre mit erzeugt. Das Schwarz-Weiß kam da hinzu. Aber ich fand es auch so, ja, man konnte schon ganz gut leben da, wenn man in den richtigen Kreisen ist, so ungefähr. Und alle waren ganz gut drauf. Ja, zwar wird eine Prostituierte mal erschlagen, aber naja, dann gibt es halt jemand, der sich um das Waisenmädchen kümmert und man backt halt seine Brötchen und solche Sachen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil es atmosphärisch einfach nicht das war, was ich mir so ein bisschen erhofft habe.
Ja.
Aber an sich war es gut gemacht in dem Bereich des Möglichen. Die Sets waren okay, alles, und die CGI-Anbindung war auch völlig in Ordnung. Also es sah jetzt nicht irgendwie blöd aus. Ja, aber ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr Schmuddel erhofft.
So ja, ein bisschen. Ich glaube, du bist halt auch so reingegangen, eher so eine Mischung aus Limbo und Crime-Scene so ein bisschen.
Genau.
Ne?
Genau.
Und das ist es halt definitiv nicht.
Richtig. Ich habe mir so erhofft, sage ich mal, wie so ein alter 80er-Jahre New York Bronx Hell's Kitchen Film, so ungefähr.
Ja.
Einfach gritty. Ne, Verbrechergeschichten, die chinesische Hongkong-Filme können das richtig gut. Einfach Geschichten über Triaden und solche Sachen und Ehre und sowas erzählen. Da ist mir auch ein bisschen Pathos, kann ich mit leben. Overacting von einer bestimmten Figur in diesem Film konnte ich nicht ganz so gut mit leben, aber ja, gehört manchmal ja auch dazu. Aber genau, ich bin mehr mit dem Eindruck reingegangen, ich gucke jetzt hier einfach einen gritty Crime-Movie mit Kampfszenen drin, die ja auch im Hongkong-Kino eigentlich mit dazugehören, wo ich aber auch gut mitleben kann. Aber das war es halt nicht so ganz für mich. Und ja. Dementsprechend ist es wirklich vielleicht die Erwartungshaltung, aber auch die paar Elemente, auf die wir bestimmt auch noch kurz eingehen werden, die mir grundsätzlich nicht am Hongkong-Kino gefallen, waren halt auch da. Das kam noch dazu.
Also wie Andreas schon gesagt hat, Limbo hat natürlich die Messlatte hochgelegt. Limbo ist aber ja ein Film, der in der Gegenwart jetzt gespielt hat und City of Darkness ist ja in den 80ern oder Mitte der 80er angesiedelt. Und so im Allgemeinen, glaube ich, sind die Lebensverhältnisse aktuell auch schlimmer in Hongkong, wie sie damals in der Walled City waren. Also mittlerweile, man kennt ja das teilweise aus irgendwelchen Bildbänden oder was auch immer oder Reportagen, diese Käfigwohnungen oder drei Quadratmeter, wo Leute irgendwo hausen, weil sie sich keine größere Wohnung leisten können. Ich habe da zufällig vor ein paar Wochen erst wieder bei der FAZ, glaube ich, war ein großer Artikel wieder drin oder so, der eben diese Lebensverhältnisse beschreibt. Und das war jetzt die Walled City nicht. also das war schon so ein Schmelztiegel aus Flüchtlingen und auch natürlich Kriminalität und Korruption und irgendwelchen Machenschaften. Es war aber auf der anderen Seite halt auch durchaus so eine große Gemeinschaft, wo halt die Leute sprichwörtlich unter einem Dach da gelebt haben, in diesen 13, 14 Stockwerken, die dieses Ding, dieser Moloch hatte, wo aber halt auch ganz viele ja alltägliche Betriebe da waren und vor allem auch sehr viele Ärzte, Zahnärzte, die aus Festlandchina geflohen sind, die halt einfach keine Arbeitserlaubnis in Hongkong bekommen haben oder hatten und da halt in der Walled City dann teilweise auch ihre illegalen Praxen halt aufgemacht hatten, wo sie dann die Leute behandelt haben. Oder man sieht es ja auch teilweise im Film, ist es ja schön eingefangen oder dann teilweise auch im Abspann festgehalten mit diesen kleinen Betrieben, wo die zum einen die Garküchen oder die Handwerksbetriebe oder dann auch so Sachen, irgendwo war mal eine Szene drin im Film, wo sie auch diese Bonbons eingepackt haben oder so in Plastik eingewickelt haben. Also das waren lauter so kleine Sachen und Betriebe, die es eben in der Walled City damals gab. Und von daher fand ich eigentlich ging es mir zumindest so, fand ich die Repräsentation jetzt in City of Darkness von diesem Moloch schon irgendwie sehr geglückt. Also es hat nach unten hat es selten Sonnenlicht geschafft. Es waren einfach diese mehrere Etagen, die da übereinander angeordnet sind und labyrinthartigen Gänge, durch die man sich da durchbewegt hat und wo eben auch diese Handlung angesiedelt war und dann teilweise eben auch die Mauerdurchbrüche, die halt einfach offen gelassen wurden, um irgendwelche Räume dieses kleine Café, das sie da hatten, irgendwie größer zu machen. Und das fand ich eigentlich schon sehr spektakulär anzuschauen. Und ich muss gestehen, ich habe auch einen Bildband hier zu City of Darkness mit echten Bildern aus der damaligen Zeit. Und ich habe den jetzt auch nochmal in Vorbereitung zu dem Podcast nochmal ein bisschen so durchgeblättert. Und der Film trifft es schon echt gut. Also das ist schon ziemlich cool, was sie da Set-Design technisch dann auf die Beine gestellt haben. Klar, ich bin dabei, dann immer, wenn es halt in diese Außenansichten geht, wo dann viel mit CGIs, also geht ja nicht anders, gearbeitet wird, das ist dann halt nicht mehr top-notch, sage ich mal. Da muss man halt ein bisschen so Abstriche machen, aber da in den einzelnen Sets, wo man sich da bewegt, das fand ich eigentlich ganz cool. Und auch handlungstechnisch, mir ging es ähnlich. Ich hatte mal auch so ein bisschen so einen Actionfilm initial eigentlich erwartet, er ist dann aber ja eher so ein bisschen fast schon Drama wo es primär auch so ein bisschen um Familienanschluss geht und wie es dann eben Chan auch in seiner Situation, der da ja uns als Außenstehender dann auch ein bisschen durch diese Eigenheiten dieser Walled City führt, da diesen Blick eröffnet und da eben mit den Freunden, die er in der Walled City findet, eben diesen Familienanschluss findet und dann natürlich, wie Stefan schon in der Inhaltsangabe darauf hingedeutet hat, eben auch noch ein paar andere Handlungsstränge mit reinspielen, die jetzt nicht zwangsläufig rein auf Action ausgelegt sind, sondern durchaus ja auch noch ein bisschen auch von den Hintergründen eben, wie schon erwähnt wurde, mit der Übergabe von Hongkong zurück an China, Ereignisse, die sich eben abzeichnen und die eben auch zu gewissen Aktionen beziehungsweise Ereignissen im Film führen. Von daher fand ich das schon irgendwie sehr cool gemacht und für mich war auch das Set-Design irgendwie das Highlight des Films. Das, ja, gebe ich zu, war in Limbo vor allem in diesem letzten bedrückenden Akt schon noch eine Hausnummer höher, aber ich fand das jetzt in City of Darkness durchaus sehr geglückt und sehr, sehr gut gemacht und für mich war das, wie gesagt, eines der Highlights in dem Film.
Ja, also schlecht war es ja definitiv nicht. Ich hatte mir irgendwann nach meiner Hongkong-Reise mein YouTube-Video zur Walled City angeguckt und das Denkmal, das wird so ausgesehen haben irgendwo. Aber wie gesagt, ich habe es mir nur anders irgendwie so vorgestellt.
Ja. Und ja, tatsächlich, es ist schon, ich sag mal, das der Normal Life, sage ich jetzt mal, ist halt irgendwie ein bisschen im Vordergrund. Du hast halt eher so das Gefühl, dass so ein bisschen, da stimme ich Stefan schon auch zu, so die ganz harten Crime-Sachen eher außerhalb der Walled City stattfinden, ja. So mit den anderen, mit den Triaden und so, und innen halt so ein bisschen so die heile Welt noch ist. Klar, alle sind arm und haben nicht viel, aber man hilft sich gegenseitig so. Ja. Das mag in Teilen ja bestimmt auch trotzdem in der Walled City so gewesen sein, aber es ist halt auch unstreitbar, glaube ich, dass halt einfach Drogenhandel, Prostitution und ähnliches halt da auch einfach überhand genommen hat und an der Tagesordnung war. Ja. Und davon siehst du tatsächlich ja im Film nichts. Nur im Ansatz, sage ich jetzt mal.
Es ist dann schon ein bisschen romantisch verklärt, vielleicht auch das Ganze. Wobei,
würde ich nicht mal sagen. Ich glaube, was wir, oder wenn ich das, weiß nicht, ob ihr es wisst oder so, aber im Endeffekt ist es erst, also, wie soll ich das sagen, für eine Eigeninterpretation vom Regisseur, dass er erstens mal so eine Hommage genommen hat, so ein bisschen an das klassische Hongkong-Kino, mit dem Übergang auch eben in den 80er, 90ern von Großbritannien nach China, der Übergang, der ja auch thematisiert wird und allem so am Rande, mit dem Zusammenbruch der Walled City und was man, glaube ich, was weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das Ganze basiert auch auf einer Graphic Novel. Also es ist eigentlich ein Comic, das Buch.
Okay. Ja.
Und dadurch hat das natürlich schon so eine, Fantasy ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt gerade in Bezug auf die eine Person halt natürlich schon so diesen Comic-Charakter.
Ja.
Ne? Der ist sehr überraschend ist natürlich, logisch. Und da ist es halt einfach irgendwie akzeptier's oder find's nervig. Ne? Und ich weiß, als ich es gesehen habe, wusste ich, dass Stefan eher nervig findet. Das war mir sofort klar. Aber ich war auch überrascht und musste mich auch dran gewöhnen, irgendwie zu sagen, okay, eigentlich hatte ich bis jetzt so ein Crime-Movie, wo bin ich jetzt gerade? Ja. Und da musst du halt dann tatsächlich akzeptier's oder find's kacke. So. Und ich habe es akzeptiert. Wie gesagt, für mich war es dann einfach so dieses auch damit einfach auch dieses, verbindet man ja auch irgendwo das Hongkong-Kino mit diesen übertriebenen Fähigkeiten und allem. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht eine neue Idee oder Superhelden oder sonst was, sondern ja auch eigentlich tief verwurzelt im Hongkong-Kino. Und deswegen war es für mich dann auch okay, weil ich das einfach auch so als Hommage und ja, auch mit den alten Bossen und alles so, das, was da so eine Rolle spielt, wo ich sagte, ja, das passt irgendwie schon.
Aber ich fand es, ich verstehe das.
Ja, verstehen und mögen sind ja zweierlei
Sachen. Genau, ne? Genau. Und ich denke mir auch, aber warum? Also das ich meine, ja, weil es eine Hommage sein soll, aber trotzdem ist es so für mich, wo ich wirklich davor saß und dachte, das hätten sie einfach nur weglassen können. Einfach nur diese Figur einen Menschen lassen und alles wäre gut gewesen. Oder dann hätte man ja auch Wirework überzogene Kampfszenen draus machen können, so ein bisschen. Ne? Weil dass man so eine Hauswand erklimmt im echten Leben und das nicht so geschmeidig aussieht, ist mir klar. Und dass sowas zum Hongkong-Kino dazugehört, ist mir auch klar. Und dass es lange vor Romeo Must Die war, bevor es in den USA rüberschwappte, ist mir auch alles klar. Aber ich fand es einfach, wie du selbst sagst, im ersten Augenblick irritierend. Und dann habe ich mir persönlich immer die Frage gestellt, warum? Warum? Wie gesagt, ich kann den Gedanken der Hommage absolut verstehen, aber ich hätte es weggelassen,
ja, wenn man mich gefragt hätte.
Natürlich. Und, genau, das, und weil es ja auch eigentlich nur diese eine Figur war. Ja. Weißt du, wenn andere, ja, die anderen klar auch ein bisschen, aber es war eigentlich nur der Betty da. Und der war sowieso schon nervig drüber in meinen Augen und das hat es noch gesteigert. Und da dachte ich mir auch so, hätte man irgendwie mehr anders, also hätte man irgendwie mehr daraus übersteigert präsentiert. in anderen Bereichen der Handlung oder wie auch immer, dann wäre irgendwie was Homogeneres draus geworden. Aber hier war es für mich zu sehr auf diese eine Figur konzentriert. Und das hat mich einfach
gestört. Ja, aber wie gesagt, das ist halt tatsächlich das, was, wie gesagt, als das Hongkong-Kino der 80er war das völlig normal, soweit ich mich erinnern kann, dass alle Filme, die ich so damals auch einfach gesehen habe, ohne zu wissen oder viel Ahnung zu haben, immer irgendwie so eine Figur auch hatten, wo du einfach die alles konnte, so ungefähr, und alles abkonnte und meistens tatsächlich auch der Bösewicht in irgendeiner Art und Weise absolut unfehlbar war, und erst wenn sich dann irgendwelche Leute zusammengetan haben, konnte er besiegt werden, und was halt auch einfach in diesen, ja, eher im Asiatischen halt auch irgendwie so das Thema war in der Zeit, also das hast du halt in anderen Ländern überhaupt nicht. Weiß nicht, ob das dieses, worin das basiert oder was das sagen soll, so genau habe ich mich da nie beschäftigt, da gibt es bestimmt auch zig Interpretationen drüber, wer sich dafür interessiert, aber es ist, wie gesagt, und von daher war für mich das im ersten Moment klar irritierend so, aber halt einfach auch so, wie es in den anderen Filmen auch immer wieder vorkam, dass du so eine übergroße Figur hast, die nur besiegt werden kann, wenn alle zusammenhalten.
Also ich muss gestehen, für mich kam es auch in dem Moment, wo man es dann gesehen hat, auch ein bisschen überraschend. Ich dachte mir dann auch, wo kommt das jetzt her?
Ja.
Diese übermenschlichen Kräfte. Bin dann in der Fraktion gewesen, okay, ich akzeptiere es halt jetzt einfach
so, wie genau.
Es ist. Und natürlich schon, wie Andreas ja auch sagt, ein bisschen so diese Hommage an diese alten Hongkong-Kinos. Aber wie du auch gesagt hast, also es basiert ja auch auf einer Graphic Novel, das Ganze. Und da sind die vier Freunde, die wir ja auch im Film haben, die sind da halt schon auch noch ein bisschen auch von der Optik müssen, also ich habe es leider keine Bilder angeschaut, ich habe es jetzt dann nur gelesen, die sind da schon auch ein bisschen außergewöhnlicher und von den Outfits eher ein bisschen so an K-Pop-Idols orientiert. Man sieht es ja bei Sherman Chung, mit der Maske, da sieht man so ein bisschen, der halt diese Maske auf hat, aber das muss in der Graphic Novel muss das schon noch ein bisschen mehr und ein bisschen drüber sein, und das hat man halt reduziert. Beim Bösewicht hat man ihm halt die übermenschlichen Fähigkeiten irgendwie gelassen, und das war dann halt irgendwie, kam ja wie gesagt irgendwie sehr überraschend dann auch auf einmal.
Genau, und ich hätte es auch gern, wenn du sagst, also das hätte mich mehr interessiert, wenn es tatsächlich in der Graphic Novel einfach verteilter wäre und gesteigerter bei anderen Figuren, hätte ich schon wieder besser gefunden. Also wie gesagt, mich hat es nur gestört, in Anführungsstrichen, dass es halt so auf eine Person gebündelt ist. Klar, erkenne ich auch an, ne, Zusammenarbeit, um ihn zu hören. Aber wäre das halt entweder wirklich Gritty Crime Movie gewesen, ohne das, hätte es mir besser gelegen. Oder halt übertriebene, leicht Fantasy angehauchte Action, aber dann durchgehend. Wenn schon gleich der erste Fight, was weiß ich, in einem Lagerhaus schon total drüber gewesen wäre mit dem lustigen.
Wobei der mit den Glasscherben oder so, der war natürlich schon auch in dieser Disco, das war schon auch irgendwie.
Klar. Ja, nicht nur das, auch jetzt zum Beispiel das mit der Zigarette sah cool aus und war ja auch völlig drüber. Auch die Bosse selber hatten ja alle eigentlich schon so ein Over-the-Top-Dingens mit dem, wie sie kämpfen konnten und allem. Ja. Ne, also, ja, natürlich setzte der eine noch so eine Nummer drauf, aber wie gesagt, das war halt einfach so der ultimative Baddie, der einfach, und klar, weil, ich sage jetzt mal, die anderen waren halt auch jetzt einfach nur so die netten Jungs, in Anführungsstrichen so ein bisschen, die alle auch noch nicht so viel drauf hatten. Und dann, wenn jetzt ein Einzelner den besiegt hätte, wäre es auch irgendwie so ein bisschen doof gewesen. So, weil daher...
Das sind ja dann wieder, da kommen dann auch wieder diese klassischen Hongkong-Motive rein mit Familie, Erde, genau. Zusammenhalt und das Gewinnen ist nicht unbedingt wichtig, sondern das halt, dass man sich an seine Werte und Traditionen hält, ist wichtiger wie dann quasi das Gewinnen am Schluss vom Film und lauter so Sachen. Also man darf dann als Held durchaus auch mal den Heldentod sterben.
Und auch nicht zu vergessen, auch im Endeffekt also die eine Szene, man geht ja auch tatsächlich von aus, dass nicht nur ein paar schon auch eher vorher ihren Löffel abgeben, was sie ja dann doch nicht haben, und eigentlich alle ja, ja genau. doch ziemlich fit aussehen, ja, so ja. für das, was sie irgendwie gerade hinter sich haben, wo, ja. wo dann auch, das kannst du auch, ja, woher kam das jetzt so ungefähr? Also es war nicht nur jetzt sozusagen der eine Typi, der da plötzlich, naja. Aber es war halt natürlich das Herausstechendste und dadurch und auch das Erste, was so ein bisschen in die Richtung ging, wo du dann sagst, okay.
Ja. Yeah. Genau. Und dieser Lightsaber-Kampf im Dunkeln, wo sie da mit Schwertern oder so kämpfen
müssen. Ja.
So, da dachte ich auch, ja, es ist Star Wars.
Ja, ja. ja so ein bisschen.
Ja. Also, ja. Ein bisschen
von allem.
Bisschen von allem, genau. Also deswegen, na, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, zu ja. sowas. Also
wie gesagt, deswegen mir war sofort klar, als ich das gesehen habe, ich gesagt, okay, hier ist Stefan etwas raus.
den Tempel, den gab es übrigens wirklich im Zentrum der Vault City. Und das ist, glaube ich, auch der Tempel, der jetzt in dem Park nach wie vor steht.
Okay.
Okay, also den ja. Ich weiß nicht, ob sie den neu aufgebaut haben oder so. Oder,
ja, es macht ja nichts, aber es ist ja trotzdem irgendwie interessant.
Ja. Aber das könnte sein, ja.
Ja. Ja. Ja, Andreas hat ja vorhin auch schon die alte Garde quasi angesprochen mit den Darstellern. Du hast fast alle erwischt. Aaron Kwok war noch dabei. Das war
ja,
den
hatte ich noch vergessen, ja.
Der Killer, den man nur in den Rückblenden gesehen hat. Ja. Mir fällt der Name schon gar nicht mehr ein.
Mir auch nicht. Der gespielt hat? Ich glaube.
Nee, ja, die Rolle Jimmy the Killer oder irgendwie
ja,
so.
Irgendwie Jim oder Jimmy, oder Jimmy, genau.
Ja, König der Killer, King of Killers oder so.
Ja, genau. Alle, ich, danke, ja. Der war noch dabei und dann natürlich, ja, wie du schon erwähnt hast, Sammo Hung, Louis Koh, Richie Yen. Ja. Den
Sammo Hung mochte ich noch nie, aber den Louis Koh fand ich ganz cool in der Rolle, muss ich sagen.
Ja, der ist eigentlich den mag ich auch gern und der hat auch in Accident gespielt, ist auch ein Film von Soi Chang. Den mochte ich auch, der ist auch ziemlich cool durchgestylt.
Ja, in Election 1 und 2 hat er auch mitgespielt, ja, Louis Koh, da spielt er dann auch mal.
Genau.
Ja, der hat auch in dem grauenhaft schlechten Warriors of Future mitgespielt von Netflix.
Ja.
Der war nicht gut.
Ja.
Hatten wir den eigentlich auch besprochen?
Ich glaube schon, oder?
Ich glaube auch. Ich meine schon. Ja, der hat ja nicht nur gute Filme gemacht. Das
war, nein. Alles gut. Aber den mochte ich halt in dem Film irgendwie.
Ja.
Der hatte eine coole Ausstrahlung so mit seinen grauen Haaren und so. Also den fand ich ganz cool, muss ich sagen.
Shapo Lang 2 hat er auch mitgespielt. Der ist auch von Soi Chang gedreht.
Okay.
Also, das ist ein ganz, ganz cooler Darsteller, absolut.
Ja, so den Hauptdarsteller fand ich, ja.
Ja, Sammo Hung, da bin ich tatsächlich auch bei dir, Stefan, den mochte ich aber der war auch so, wie Jackie Chan, halt eher in so diesen Slapstick-Sachen oft.
Ja, die haben ja auch dabei so oft zusammengespielt.
Genau, und deswegen bin ich auch mit dem nie warm geworden. So, aber jetzt im älteren Semester und wenn da so ein bisschen reduzierter ist, muss ich sagen, passt es schon.
Ja, die Rolle hat er genagelt, hätte ich was
gesagt. Ja.
Also, ne? Also, passt schon, klar.
Und für das da so über 70 ist, klar, er wurde da auch gedoubelt wahrscheinlich, aber das haben sie ganz gut hinbekommen.
Ja.
Also es war ja nicht, ist nicht nur ein Duo, Jackie Chan und Sammo Hung, da gehört Yen Biao auch in großen Teilen noch dazu. Die haben so ultra viele Filme miteinander gemacht, wo die gemeinsam vor der Kamera waren oder beziehungsweise Sammo Hung dann Regie geführt hat und die anderen beiden vor der Kamera. Mir fällt der Name nicht ein, die haben aber auch so ein Three Brothers oder irgendwie so heißen die. Die haben auch so einen Namen, den sie einfach haben, weil die halt immer auch
zusammen waren.
Immer zusammen waren und auch das Hongkong-Kino in den 80ern irgendwie so geprägt haben auch.
Ja. Also ich meine, Sammo Hung ist in Letterboxd mit sagenhaften 230 Filmen gelistet, in denen er mitgespielt hat. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Ja, sicher.
Also das ist halt schon einfach auch eine Legende des Hongkong-Kinos. Das muss man ihm schon irgendwie lassen.
Ja.
Und dann in seiner Körperfülle, so beweglich er dann doch auch immer ist, das ist schon irgendwie dann auch beeindruckend immer anzuschauen. Da insbesondere auch beim ersten Shapo Lang und mit diesem Fight gegen Donnie Yen oder so, das ist schon sehr cool.
Es sollen ja auch irgendwie noch Fortsetzungen kommen, hatte ich irgendwie am Rande.
Ja, eine mal Fortsetzung gelesen. Und ein Prequel soll noch kommen.
Okay. So rum. Da bin ich sogar gar nicht informiert, aber gut.
Weil es da von den Graphic Novels gibt es auch, da gibt es, wie gesagt, eben auch schon eine Fortsetzung, City of Darkness 2, und dann gibt es eine Prequel, das sich irgendwie City of Darkness Dragonhead oder irgend so nennt, und die wollen sie beide aber wohl auch verfilmen. Und nachdem City of Darkness auch einer der erfolgreichsten Filme aus Hongkong aller Zeiten war,
okay,
schaut es auch gut aus. Ich glaube, der zweiterfolgreichste Film war es. Okay. Fragen mich, ich habe nur gelesen, dass es der zweiterfolgreichste Film war. Ich weiß jetzt aber nicht, was der erfolgreichste Hongkong-Film aller Zeiten war.
Also ich hätte es ja tatsächlich schöner gefunden, wenn er ein bisschen noch andere Filme jetzt gemacht hätte oder so ein bisschen abwechslungsreich bleiben würde. Das wäre schon, ja. Ich weiß auch, ich kann mich erinnern, damals, also ich hatte ihn vor ewigen Zeiten, da, ich sag mal, wo einem der Regisseur auch noch nicht so wirklich was gesagt hat, damals Dog by Dog aus dem Jahr 2006, als der rauskam. Wo ich
Schlag in die Magengrube.
Ja, definitiv, der auch schon so dreckig und fies war. Und ich weiß nicht, ob er heutzutage noch funktionieren würde. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Aber damals war das halt echt schon krass. Und auch die Idee mit dem Hundegebell, das da unterlegt war, war halt einfach auch schon was, irgendwie was Besonderes und so ein Alleinstellungsmerkmal. Also, aber danach habe ich den echt aus den Augen verloren, so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, einen Film noch gesehen von ihm, Shamu hieß der, über so einen Boxer. Mm. Und danach war es relativ lange ruhig. Auch den Accident mit Louis Co. habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Jahren gesehen, obwohl der auch schon von 2009 ist.
Also er hat schon ein paar coole Filme gemacht.
Ja.
Shamu ist sogar einer, den mochte ich nie so wirklich. Ich habe den aber auch nur ein oder zwei Mal gesehen, wenn überhaupt.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, Accident ist ziemlich cool. Er hat dann nochmal einen gedreht mit Motorway, mit Sean Yu und Anthony Wong über Polizisten. Nee. Der ist ganz cool.
Ja.
Ich nenne jetzt wieder Love Battlefield, der noch vor Dog by Dog rauskam, wo du wieder sagst, den hast du auch noch nicht gesehen, glaube ich.
Inzwischen glaube ich schon irgendwann.
Okay. Den fand ich immer so klasse. Das,
der
Dog
ist
by schon, Dog natürlich.
Ja, jetzt vergisst man immer, dass der halt auch schon echt lange irgendwie Filme macht. Ne? Irgendwie
Schapolang 2 hat er dann auch gedreht. Ja. Da hat er ja diese drei Monkey King Filme gedreht.
Sind so Sachen, da bin ich wie ich erfahren, so, die gucke ich nicht.
Genau.
Das ist irgendwie nicht meine aber Welt.
Das ist ganz, ganz interessant. Weil das sind ja Filme, die er in China gedreht hat und die waren in China unglaublich erfolgreich. Was dann wieder dazu geführt hat, dass er City of Darkness nämlich drehen konnte, weil City of Darkness durch die aufwendigen Sets eben auch sehr teuer war für Hongkong-Verhältnisse. Der hat 39 Millionen gekostet. Was, wie gesagt, für einen Hongkong-Film ist das extrem viel. Da hat er das Geld aber in China zusammenkratzen müssen. Und durch das, dass aber die Monkey King-Filme auch so erfolgreich und beliebt waren in Hongkong, hat er auch in City of Darkness dann, weil der Film ja dann auch in China veröffentlicht werden muss, durchaus weniger Probleme mit den Zensurbehörden auch gehabt.
Okay.
Also das ist dann kam dann dem Film, den wir jetzt gerade besprechen, durchaus ein bisschen
Brot und Spiele sozusagen ein bisschen.
Ja, so, genau.
Ne? Ich mache das und dafür habe ich dann den
Film.
Alles klar.
Jo. Ja, haben wir sonst noch was zu City of Darkness? Nein. Außer, dass er uns alle ein bisschen überrascht hat, vielleicht in der Richtung, wo er sich dann hinentwickelt hat.
Und absolut. Ich kann nur sagen, so insgesamt, ich fand Optik gut, Musik gut, Darsteller alle okay, passend. Also von daher konnte ich in der Richtung nichts aussetzen.
Die Musik übrigens von Kenji Kawai, auch kein Unbekannter. Unter anderem hat er ja auch Ghost in the Shell, die Manga-Verfilmung mit Musik versorgt und dann Limbo auch und durchaus noch.
Auch viele von diesen, auch Dark Water zum Beispiel. Also,
die Ip Man-Filme.
Ja. Jo. Ich bin dann einfach mal so frei und hau meine Wertung raus.
Mach das.
Ich bin auch lange geschwankt, so, weil es gibt, ja, es war jetzt nicht perfekt, muss ich ganz klar sagen. Er hatte auch zwischendurch durch die lange Laufzeit schon so ein bisschen, jetzt, ja, ein Hänger, ein bisschen so, so wo ich sage, ah, da hat sich's ein bisschen hingezogen. Mhm. Aber insgesamt war ich halt trotzdem irgendwie dabei und hatte meinen Spaß damit. Und von daher würde ich eine knappe 8 vergeben von 10.
Ich gebe eine knappe 6. Wie gesagt, alles okay, bis auf, jo, was wir besprochen haben.
Ja. Und ich bin auch bei der knappen 8. Ich habe ihn mittlerweile jetzt zweimal gesehen. Einmal jetzt kurz vor der Aufnahme zum Podcast und dann vor ein paar Monaten schon mal, als er erschienen ist.
Ist beim zweiten Mal vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man weiß, was kommt und worauf man sich dann einlässt, so, ne, oder?
Da ist es ein bisschen leichter. Ich fand ihn jetzt aber beim zweiten Mal, muss ich insbesondere durch das, dass es nur ein relativ kurzer Zeitraum dazwischen war und wie du schon gesagt hast, es sind auch ein paar Längen drin. Es war dann schon ein bisschen die Wertung. Also beim ersten Mal habe ich eine 8 gegeben, jetzt beim zweiten Anschauen bin ich meiner 7, dann bin ich halt gerade so bei der 7 und 8 zwischendurch.
Ja.
Also
das sehe ich auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht ein Film, den du dann irgendwie tatsächlich öfter guckst oder regelmäßig oder so, auch wenn er gut ist. Und da vielleicht wirklich dann erst mal in ein paar Jahren wieder oder so.
Ja, genau. Da funktioniert er dann vielleicht besser.
Ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf weitere Filme von Soi Chang.
Dito, kann ich mich anschließen. Selten enttäuscht worden.
Außer es ist Monkey King.
den habe ich im Regal stehen. Ich habe mich da aber nie hingetraut, den anzuschauen.
Okay.
Ich muss mal den auch irgendwann mal.
So, also es gibt ja, glaube ich, sogar auf Netflix irgendwelche so Monkey King-Filme auch. Also da gibt es ja auch aus China ganz viele, weil das ja da wirklich irgendwie Legende in Anführungsstrichen ist oder irgendwie zur Kultur und zur Geschichte schon fast gehört. Aber das war mal so, weiß ich nicht, mir zu drüber tatsächlich.
Ja, aber der hat halt auch Donnie Yen und Aaron Kwok in den Hauptrollen. Chow Yun-Fat spielt da auch mit dem ersten. Also ich hab mir den nie hingetraut wegen dem Monkey-Kostüm und bla bla bla. Das sah alles irgendwie so komisch aus. Ja. Aber
ja, wie gesagt, auch wenn es vielleicht an sich unterhaltsam ist und aber nee,
dann lieber
Limbo. Auch wenn es der härtere Film ist.
Ja. Und seine sonstigen Action- und Thriller-Filme.
Ja.
Wenn wir sonst nichts mehr zu City of Darkness haben.
Nein, dann nicht von meiner Seite.
Würde ich sagen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, so wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, danke auch und auf Wiederhören.
Auch von mir, schönen Abend, Tag, was auch immer. Und bis bald. Tschüss.